Weil Jesus auch verstanden ist, ist absolut wahr, was er gelebt hat. Als sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, da haben sie nicht nur seinen Leib getötet und brachen seinen Geist, sondern da wollten sie ihn auch kaputt machen. Wofür er lebte. Und jeder Hammerschlag, der die Nägel in seinen Leib trieb, war ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der uns angeblich so leidenschaftlich liebt, nee, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Wer unten ist, bleibt unten und wer draußen ist, der bleibt draußen. Nein, der Tod hat das letzte Wort. Alles, wofür du gelebt und gewirkt hast, Gekreuzigter, alles vom Anfang bis zum Ende durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, verflucht, aus und vorbei. Ein toter Jesus steht für Hoffnungen, die sich in Luft aufgelöst haben. Ein toter Jesus ist das Ende von all dem, was er in diese Welt trug. Vergebung, Heilung, Neuanfang. Aber Leute, wie gut ist das, dass nicht nur Karfreitag gegeben hat. Heute ist Ostern. Ostern bedeutet dann, dass das Leben, das Jesus gelebt hat, ins Recht gesetzt wurde. Ostern heißt Ja sagen. Es ist doch wahr und bleibt wahr. Du und ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ein geliebter Mensch. Jesus schenkt dir, der du schuldig bist, Vergebung. Und Jesus stellt dich nicht draußen vor die Tür. Bei Jesus hast du sowas wie Würde, egal was bisher war. Und bei Jesus hast du Zukunft. Aus deinem Leben kann etwas Gutes werden. Bei Jesus hast du Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und seit Ostern ist alles, wofür Jesus lebte, bestätigt. Es ist bekräftigt. Es ist besiegelt, mit dem Stempel von absoluter Gültigkeit ausgezeichnet. Ostern bedeutet darum auch, deine Zukunft ist außer Gefahr. Gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eines Tages stirbst? Ja, das wissen wir, die liegt bei 100%. Macht das Jesus nervös? Nein, das macht ihn nicht nervös. Warum nicht? Weil er schon gestorben war, jetzt aber ist er auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Ostern bedeutet, dass deine Vergangenheit, die du gelebt hast, nicht dein Schicksal ist. Nichts ist unverzeihlich. Absolut nichts. Ob du deine Ehe in den Sand gesetzt hast, ob du deine Kinder nicht gut erzogen hast, ob du deine Werte verraten hast oder du bist in Abhängigkeit gekommen, welche Art auch immer. Du hast dich verführen lassen. Du bist schuldig geworden. Du musst moralisch Insolvenz anmelden. Was du tun kannst? Du kannst diesen Jesus, der dafür gestorben ist, anrufen. Er hat sich das alles auf die Schulter legen lassen und ist darunter am Kreuz zerbrochen. Aber er ist auferweckt und damit gilt, es ist alles verziehen, was wir ihm unter das Kreuz legen. Und darauf wartet er, dass wir ihm unser Leben, wie wir es auch gelebt haben, unter sein Kreuz legen. Und Leute, Ostern bedeutet, dass das Beste noch kommt. Egal wie alt du bist, du hast das Beste nicht schon hinter dir, du hast es noch gar nicht erlebt. Du wirst auferweckt, heißt es in der Bibel, zu einem neuen, ewigen Leben. Seit Ostern ist das alles wahr, alles bestätigt, weil der eine, der dafür alles ein Leben lang einstand, nicht tot ist, sondern lebt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Worte, weil das ist Ostern, diese Worte, die ich jetzt zum Anfang gesagt habe, euch bitte merkt, auch am Ende der Predigt. Weil das ist die eigentliche Botschaft von Ostern. Denn ich möchte, vielleicht komme ich nur zu zwei Personen, je nach Zeit, ich möchte uns zwei, drei biblische Personen vorstellen, in denen wir uns vielleicht ein Stück weit wiedererkennen. Man könnte auch fast meinen, dass alle guten Eigenschaften, die Menschen verlassen haben, je näher wir auf das Kreuz zugehen. Ich will es mal so sagen, ich glaube, dass die ganze Ostergeschichte wie ein Spiegel ist, in dem wir als Menschen entlarvt werden. Das heißt, wo wir als Menschen den Spiegel vorgehalten bekommen und die Masken fallen müssen, wenn wir uns diesem Licht aussetzen. Wo unser wahres Licht oder wo unser wahres Wesen ans Licht kommt. Ich kann dem überhaupt nicht zustimmen, wenn gesagt wird, wenn wir so an diese Geschichte denken, ja, was waren das für Leute damals, die Soldaten? Ne? Wie haben die Jesus behandelt? Die Masse, das ganze Volk, wie ließ sie sich verführen? Diese Jünger, warum hatten sie nicht mehr Mut? Oder dieser Pilatus, oder wie sie alle heißen, der Judas, Petrus und, Kaiphas. Das klingt immer so, als ich habe damit nichts zu tun. Ich hätte mich anders verhalten. Ich war daran nicht beteiligt. Mir wäre das nicht passiert. Wir hätten uns klar zu Jesus gestellt, wären konsequent gewesen in unserem Glauben. Erinnert ihr euch, zumindest die, die am grünen Donnerstag dabei waren, wo wir diese Geschichte nochmal in einer bestimmten Art und Weise aufgezeichnet haben, dass es auch eben diese Auseinandersetzung gab zwischen den Mächten der Dunkelheit und den Mächten des Lichtes, zwischen dieser göttlichen Welt und dieser kaputtmachenden Welt, wo der Satan herrscht? Hier spitzt sich der Kampf zu und keiner kann mehr unschuldig sein. Und wie gesagt, die Person, die ich uns heute Morgen vorstelle, darin können wir uns ein Stück weit wiedererkennen, dass sie in ihrem Wesen uns eigentlich keine Fremden sind. Pilatus möchte ich gar nicht groß ausführen. Das ist die erste Person. Eigentlich kennen wir diese Person und ich gehe mal davon aus, dass auch einige von euch, vielleicht auch viele von euch, die Geschichte in den letzten Tagen mal gelesen haben. Pilatus hat den Konflikt zwischen Wahrheit und Überzeugung und Gewissen auf der einen Seite und den Machtinteressen auf der anderen Seite erlebt und er hat sich entschieden. Pilatus hat sich entschieden. Obwohl er immer gesagt hat, Mensch, was wollt ihr eigentlich? Dieser Jesus ist doch unschuldig. Und auch mit ihm persönlich, glaube ich, hatte das was gemacht. Aber auf der einen Seite war er auch so, ja, dass er seine Interessen natürlich vor Augen hatte. Seine Macht und was auch für ihn auf dem Spiel gestanden hätte, wenn er vielleicht mehr aus der Situation draus gemacht hätte oder auch für sich ganz persönlich. Pilatus hat sich für seine Interessen entschieden. Und irgendwann später, als das Christentum sich ausgebreitet hat und immer bekannter wurde, und ich male mir das einfach so aus in meinen Gedanken, hat er vielleicht wieder gehört, dass von diesem Jesus die Rede war. Hat sich vielleicht erinnert, Mensch, diesen Mann habe ich doch auch getroffen. Ich habe ihn gefragt, was Wahrheit ist. Ich habe ihn gefragt, ob er der König der Juden ist. dieser Jesus hat auch mir mal gegenübergestanden. Und ich fantasiere mal weiter. Und etwas ganz Mulmiges kam in ihm hoch. Der hat gesagt, ich wusste, dass er unschuldig war. Aber mein Interesse hat es mir nicht erlaubt, der Wahrheit zu folgen. Und jetzt bin ich bei uns. Oft geht unsere Liebe zur Wahrheit unter in dem Meer unserer Interessen, die wir haben, die wir verfolgen, sodass die Wahrheit ertrinkt. Wo es um meine Interessen geht, wo es um meine Bedürfnisse geht, wo es um meine Freiheit geht. Ich weiß schon, was ich tun müsste. Ich weiß schon, welche Fragen ich mich zu stellen hätte. Ich weiß schon, dass es noch etwas ganz anderes im Leben gibt, als das, was ich vor Augen sehe, als Geld, als Karriere, als Ansehen, als Beliebtheit, als meine Freiheit, weil ich das einfach spüre. Aber das würde meinem Interesse schaden, diesem Drang nachzugeben. Und so komme ich zu dem Punkt und sage, was bringt das Ganze? Man ist ja schließlich Realist und fromm sein. Wirklich eine ganz eindeutige Stellungnahme zu diesem einen Jesus, der die Wahrheit ist, das hat auch später noch Platz. Ende des Gesprächs, wie bei Pilatus. Das Gespräch war beendet. Kennen wir das auch so, dass wir manchmal so nah dran sind und dann doch wieder weit weg und auf Distanz gehen? Kann es sein, dass meine Interessen manches Mal die Wahrheit totgeschlagen haben? Ist hier jemand, den das betrifft? Ist hier jemand, der sagt, ich kann es mir nicht leisten, wirklich nicht leisten, dieser Frage nach Gott auf den Grund zu gehen? Ist jemand hier, der sich sagt, ich kann es mir nicht leisten, mich Jesus Christus komplett zu stellen mit meinem ganzen Leben? Es würde mich dies und jenes kosten. Merken wir uns den folgenden Satz sehr gut. Was das Herz nicht will, das lässt der Kopf nicht rein. Und das ist die Wurzel unserer verstandesmäßigen Glaubensprobleme. Wenn wir sagen, ich kann das einfach nicht glauben, meinen wir eigentlich, wenn ich diese Wahrheit aufnehmen würde, müsste sich so manches in meinem Leben ändern. Oder? Mir geht das oft so. Was das Herz nicht will, lässt der Kopf nicht ein. Meine Interessen, meine Bedürfnisse siegen ganz oft über die Wahrheit. Mit sicherem Instinkt für die Konsequenzen stoßen wir die Wahrheit zurück. Das kann nicht sein. Denn dann müsste ich mich ändern. Kennen wir das? Denken wir kurz darüber nach. Wir hören in dieser Zeit ein paar Takte Musik. Ist da dieser Judas. Eigentlich eine ganz tragische Figur. Und irgendwo habe ich so den Eindruck, neigt man dazu zu sagen, Mensch, irgendwie tut mir der total leid. Dieser arme Kerl. Es ist oft eine Stimme in uns, die ungefähr so sagt, warum hat man es ihm nicht leichter gemacht? Wenn das so ungerecht zugeht, dann Punkt, Punkt, Punkt. Okay, vielleicht muss man sich die Sache nochmal genauer angucken und etwas näher angucken, dass wir sehen, wer war denn dieser Judas? Und wir wissen das, ja, auch Judas gehörte zu den 12 dazu. Er war ein Jünger von Jesus. Das ist wichtig. Er war berufen. Er hatte geantwortet. Er war gefolgt. Er gehörte zu Jesus. Er teilte sein Leben. Und er genoss das Vertrauen von Jesus. Er war nicht immer und immer das schwarze Schaf unter den Jüngern, sondern er war auch einer dieser engsten Vertrauten von Jesus. Jesus hat sich vor seiner letzten Zeit der Kreuzigung versteckt und die jüdische Obrigkeit, die brauchte einen Kontaktmann. Und den fand sie. Sie fand ihn, und wie wir wissen, sie fand ihn in Jesus. Wie das vor sich ging, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wie sie Judas packen konnten. Die Bezahlung von den 30 Silberstücken war vielleicht hoch oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Judas dieses Geld am Ende überhaupt nicht mehr wollte. Ja? Ihr erinnert euch, er schmiss es in den Tempel. Und ihm wurde bewusst, ich habe unschuldiges Blut verraten. Und die Leute sagten, das ist dein Problem, Judas. Lass uns bitte in Ruhe. Und er ging und kam nicht wieder. Und er hatte sich inzwischen das Leben genommen. Das war Judas. Judas war nicht einfach nur die tragische Figur, sondern ja, sie schreit nach unserem Mitleid. Und irgendetwas bohrt in uns und sagt, hat er vielleicht weniger abbekommen? Hat er vielleicht nicht die Liebe von Jesus bekommen wie die anderen? Nein, nicht weniger. Ich muss an die Situation denken, wo Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und wisst ihr was? Judas war auch dabei. Es lag nicht an Jesus. Judas war nicht das ungeliebte Kind in der Familie von Gott. Er war geliebt wie alle anderen. Aber warum tat Judas das? War es wirklich die Geldgier, die ihn dazu trieb, Jesus zu verraten? Könnte es auch gewesen sein, dass er Jesus herausfordern wollte? So in seinem, im Judas-Sinne, dass er einfach aktiv wird, dass Jesus hier mal ein Zeichen setzt, dem keiner mehr widersprechen konnte? Letztlich können wir das nicht wirklich festmachen, was es wirklich war im tiefsten Inneren, was ihn bestimmte. Judas wandte sich ab, er ging in die Dunkelheit. Und Johannes sagt, da fuhr der Teufel in Judas Ischariot. Und da steht dieser beziehungsvolle Satz, und es war Nacht. Was kann man aus dieser Geschichte mitnehmen, wenn man etwas mitnimmt? Lass uns aufhören, Gott zu verklagen, wo wir keinen Grund finden, wenn wir länger über die Dinge nachdenken. Jesus hat gesagt, ich muss verraten werden, denn so steht es im Alten Testament. Aber wehe dem Menschen, durch den das geschieht. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn ertränken. Wisst ihr, was ich glaube und was für mich hier deutlich wird, ist, dass wir zugeben müssen, dass es ein dunkles Geheimnis des Bösen gibt. Geben wir zu, dass wir Menschen imstande sind, das Böse zu wählen. Dass das in uns drinsteckt, diese Gefahr auf das falsche Pferd zu setzen, wie auch immer es heißt. Jeder von uns steht in dieser Gefahr. Den Zweifel, die Skepsis, dass wir uns von Jesus abwenden, dass wir Jesus verraten, dass wir auf Distanz gehen zu Jesus. Geben wir zu, dass man in der Nähe des größten Lehrers göttlicher Wahrheit leben kann und doch im tiefsten unberührt von dem, was Jesus mir eigentlich und dir eigentlich schenken möchte. Geben wir auch zu, dass unsere Freiheit unermesslich ist. Ich habe gedacht, wir möchten so gerne, jedenfalls ab und zu, ganz oft nicht, aber ab und zu möchten wir doch, dass Gott uns am Ende zu unserem Glück zwingt, oder? Dass er uns einfach packt, uns einen Arschtritt versetzt und uns dahin bringt, wo er uns haben möchte, oder? Manchmal möchten wir dann doch nicht so frei sein und wünschen uns das, dass Gott uns wirklich nimmt und uns an den Punkt setzt, so und da gehörst du hin. Irgendetwas in unserem Herzen sagt, unsere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, mit ihm zu leben oder auch nicht, uns für Gott zu entscheiden oder gegen ihn, ist sehr wertvoll. Aber falls wir sie doch missbrauchen sollten, bitten wir dich, Gott, zwing uns zu der Wahrheit. Kennen wir das? Kennen wir das? Weil wir um unsere Neigungen wissen. Deswegen wünschen wir uns das oft. Aber das geht nicht. Und wir wissen das auch, dass das so nicht funktioniert. Gott kann es nicht und er will es nicht. Er will vielmehr, dass wir uns wirklich in unserem Herzen von ihm berühren lassen. Von dem, was er für uns tat. Er möchte uns erleben lassen, was es heißt, in seiner Kraft. Und Ostern spricht man von der Auferstehungskraft, was es heißt, darin zu leben. Aber er respektiert das, wenn wir Nein sagen. Er respektiert das, wenn wir auf Distanz gehen. Wenn wir doch unseren Neigungen, die oft böse sind, nachgeben. Aber eins ist sicher. Wenn es jemand gab, der innerlich geschrien hat über Judas, dann war es Jesus Christus. Denn er sah die Entwicklung von Judas und er konnte ihm nicht mehr helfen. Er konnte ihm nicht mehr helfen, er konnte ihn nicht mehr erreichen. Warum nicht? Weil Judas sich nicht helfen ließ. Ihr merkt, und schon wieder bin ich bei uns. Man kann Jesus so nah sein, dass man alles von ihm weiß. Wir können sogar zu einer Gemeinschaft gehören von Christen. Wir können zu einer Gemeinde gehören, zu dieser Gemeinde. Und vom Wesentlichen haben wir nichts aufgenommen, nichts reingelassen in unser Herz. Nicht zugelassen, dass Jesus uns wirklich innerlich berührt und sagt, du, ich kann aus deinem Leben etwas machen. Und ich weiß es, wie das Leben funktioniert. Könnte es auch sein, dass unter uns Leute sind, die so viel wissen, so viel gehört haben, vielleicht ganz tief in ihrem Herzen, ohne dass es zurzeit vielleicht auch jemand gemerkt hat, eigentlich Nein gesagt haben zu Christus? Nein zu einem Leben mit ihm? Könnte das sein? Könnte das sein, dass in christlichen Gemeinschaften einige mitleben? Und wenn sie ganz ehrlich sind, ich weiß, es ist schwer, ganz ehrlich zu sein, dass sie eigentlich sagen, ja, ich will das gar nicht. Ich will, so nah will ich gar nicht. So fromm will ich gar nicht sein. Und lange Zeit bleibt diese innere Fehlentscheidung versteckt und irgendwann kommt sie ans Licht. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um die Abgründigkeit unseres Herzens, die uns dazu bringen kann, Nein zu sagen und das Gegenteil von uns zu geben. Denken wir darüber nochmal nach. Einen ganz kurzen Moment. Dann ist er dieser Petrus. Nur noch kurz etwas zu dieser Person. Ich habe das zwar hier vorbereitet, aber ich will gar nicht so viel mehr zu ihm sagen. Er ist uns noch, glaube ich, viel bekannter als Person und sein Leben, wie er so selbstsicher dastand und gesagt hat, ja, mir können die Dinge nicht passieren, die andere passieren. Ich halte die Fahne hoch und wenn ich der Letzte bin. Und dann krähte der Hahn. Und er krähte nach Petrus. Und ich habe gedacht, wie gut ist es, dass er in diesem Moment nicht nochmal eins draufgesetzt hat, sondern er hat sich seinen Gefühlen überlassen. Dieser Vers, und er weinte bitterlich, drückte das aus. Ich glaube nicht, dass er aus Enttäuschung über sich weinte, vielleicht ein bisschen auch. Ich glaube, er weinte noch aus einem ganz anderen Grund. Nämlich, ich habe die Liebe zu Jesus gebrochen. Er hat Jesus Liebe versprochen. Und er hat es nicht gehalten. Es war nicht dieser Satz, das kann jedem mal passieren. Ich hätte es schon besser machen müssen. Sondern er brach innerlich total zusammen. Der ist zusammengeklappt, der Junge. Der konnte sich nicht mehr auf seinen Füßen halten. Und das war eines der wichtigsten Augenblicke in seinem Leben. Und ich übertreibe das jetzt mal, um den Gedanken klar zu machen. Vielleicht war dieser Augenblick wichtiger für Petrus als der Augenblick, wo er sagte an der Stelle, dass du Gottes Sohn bist, Jesus, wo er das erkannt hat. Du bist der Christus, du bist Gottes Sohn. Hier an dieser Stelle war er ganz hilflos und klein und wieder ein Kind. Und hier brach eine Welt für ihn zusammen. Und jetzt hört genau, was ich sage. Es brach nicht die Welt zusammen, die Christus hieß. Es brach sein Bild über sich selber zusammen. Er hat ja dieses abgehobene Bild von sich gehabt. Ja? Wir würden sagen, wie arrogant kann man sein? So von sich selber überzeugt zu sein. Und das brach zusammen. Jetzt wusste er, das hatte ihm vorher keiner klar machen können. Jetzt hat er gewusst, auf mich ist kein Verlass. Das gibt es ja ganz oft. Da kommst du ins Gespräch mit Leuten und man versucht einander Dinge vielleicht zu sagen an Wahrheiten oder das, was wir beobachten. Und manchmal können wir das gar nicht aufnehmen, weil wir gar nicht es erkennen können, weil wir vielleicht auch nicht bereit sind, uns dem mal zu stellen, dass, was, so schätzt du mich ein? Ja, ich erlebe dich so, ja. Versuch das mal zu reflektieren. Petrus wusste, auf mich ist kein Verlass. Und er musste das an dieser bitteren Geschichte erfahren. Ich kann versprechen, wie es mir ums Herz ist, aber ich werde nie mehr, sagt Petrus, nie mehr für mich die Hand ins Feuer legen. Hoffentlich sind diese Zeiten vorbei. Ihr erinnert euch an die Geschichte am See, später nach Ostern. Jesus setzt Petrus ein als Hirten und er fragt dreimal, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat, hast du mich lieb? Und es kommt ein ganz anderer Ton in das Leben von diesem Mann. Er sagt nicht, ja, natürlich, Jesus, klar, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Er sagt, Herr, du weißt es. Er ist sich seines eigenen Wesens, seiner Worte, seiner Versprechungen, seiner Stärke nicht mehr sicher. Es ist etwas in ihm zusammengebrochen. Ich wiederhole, nicht sein Glaube, es sei denn der Glaube an sich selber. Und darum wurde er der, zu dem Jesus ihn einsetzen konnte, weil er zusammengebrochen ist. Es ist wie, wenn Jesus sagen wollte, jetzt, wo du dir nicht mehr vertraust, wo du nicht mehr sagst, das packen wir schon, jetzt kann ich dir etwas anvertrauen. Jetzt kann ich dir eine Aufgabe geben, wo ich dich wirklich gebrauchen kann. Jetzt ist auf dich Verlass, weil du dich nicht mehr auf dich selber verlässt. Es ist nicht reiner Hochmut, was Petrus vorher betrieben hatte. Wir können eigentlich sagen, was für eine Naivität. Wie konnte Petrus geistlich so naiv sein, so von sich zu denken? Diese Grundhaltung, wir sind doch gut. Und wenn alle nicht an unseren guten Kern glauben, wir persönlich glauben bis ans Ende an diesen guten Kern. Ja? Das ist jetzt vorbei bei Petrus. Wenn man diesem Petrus sagt, Petrus, du bist ein Sünder, dann sagt er, ja, das weiß ich. Ich bin ein Sünder, ich bin nicht perfekt. Wenn man ihn fragt, woher weißt du das? Dann sagt er, weil ich mich kennengelernt habe. Versteht ihr? Und da bricht diese ganze Welt des Humanismus eigentlich zusammen. An einem Punkt, weil er davon lebt, dass der Mensch gut ist. Und das ist eine Unwahrheit. Petrus sagt jetzt, mein Halt ist Jesus. Und ohne Jesus schaffe ich es nicht. Ich weiß, dass ich vor ihm kapitulieren muss und dass nicht in mir die Stärke drinsteckt, die ich eigentlich brauche, um mich vor dem Fall zu bewahren. Meine Stärke ist in Christus. Meine Kraft ziehe ich nicht aus mir selber. Ich lebe jetzt aus dieser Auferstehungskraft, die Jesus mir schenkt. Ich wünsche mir, dass wir antworten. Ich wünsche mir das auch von mir selber, dass ich in irgendeiner Weise für mich reagiere auf das, was ich euch selber hier sage, weil ich es auch mir sage. Und ich wünsche, dass wir einander ermutigen zu durchgreifenden Entscheidungen in unserem Leben. Und wenn es vielleicht ganz neu wieder passieren muss, von sich selbst wegzusehen und sein Vertrauen auf den setzen, der sein Leben für uns und für dich gelassen hat. Und wenn es das ist, aber dass wir in irgendeiner Form heute, morgen, wir haben noch 2 Feiertage, das heißt, wir haben noch 2 relativ ruhige Tage, um mal in uns zu kehren und zu hören, Jesus, was war da für mich heute? An welchem Punkt möchtest du mich anrühren? Und ich wünsche, ja, dass wir uns von Gott anrühren lassen. Amen.